Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Christoph Bornschein. Christoph ist Gründer der Digitalagentur TLGG und gehört zu den führenden Digitalexperten Deutschlands. Christoph war einer der Keynote-Sprecher beim Deutschen Logistikkongress in Berlin 2020, was uns dazu inspiriert hat, nochmal ein längeres und ausführliches Gespräch mit ihm zu führen. Herausgekommen ist dieser große Rundumschlag zum Thema Digitalisierung. Sehr hörenswert, wie ich finde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Christoph, herzlich willkommen im BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Christoph, wo erreiche ich dich? Im Homeoffice in Berlin? Oder wo hältst du dich gerade auf?
Ja, ich sitze zur Abwechslung in Berlin. Ich war bis vor 5 Tagen noch auf Teneriffa und habe von da gearbeitet, was übrigens lustige Effekte macht. Wenn Palmen im Hintergrund sind, dann wünscht einem jeder einen schönen Urlaub. Aber jetzt bin ich gerade mal wieder in Berlin. Meine Mutter akzeptiert kein Weihnachten ohne mich.
Ja, richtig so. Bist du wenigstens in den Privatflieger geflogen oder musst du dich in den normalen Flieger quetschen?
Nein, das war die Eurowings, aber das ist ja alles sicher.
Sehr schön, sehr schön. Christoph, du bist Mitgründer der Digitalagentur TLGG. Dürfte vielleicht einigen bekannt sein, vielleicht einigen nicht. Deswegen kannst du da mal ganz kurz erklären, was ihr macht. Ihr bist ein bisschen einer der führenden deutschen Digitalexperten, so will ich dich beschreiben. Digitalpapst vielleicht nicht,
sagen.
Aber...
Ich würde das nicht über mich sagen.
Genau, deswegen nehme ich das vorweg. Ich habe so mitbekommen, dass du in vielen Vorstandsetagen von deutschen DAX-Unternehmen unterwegs bist und die Leute da in Bezug auf Digitalisierungsstrategien berätst. Das ist aber nicht alles. Ihr habt da ganz anders angefangen mit der Agentur. Vielleicht gibt es noch mal ganz kurz einen kleinen Background zu der Agentur selber und wie ihr zu dem geworden seid, was ihr heute so treibt.
Die Geschichte ist ein bisschen so ein wie sagt man so schön, Full Circle. Wir wollten, als wir 2008 TLGG gemacht haben, wir hatten vorher schon ein paar Unternehmen gegründet, tatsächlich digitale Geschäftsmodelle für Corporates machen. Das war wirklich die erste Idee, weil wir daran glaubten, dass das Internet mal irgendwas mit Wertschöpfung zu tun haben würde. Mhm. Und mussten dann relativ schnell, also binnen Wochen, feststellen, dass das der Markt nicht brauchte. Also es gab tatsächlich, wir erinnern uns, 2008 klingt gar nicht so lange her, aber es war die Zeit von StudiVZ und da war vieles noch nicht so digital. Das funktionierte nicht. Was aber funktionierte, war digitale Kommunikation, digitales Marketing. Und wir hatten vorher Gaming gemacht, hatten deswegen also Endkundenmarketing auf Facebook. Keine große Sache in Deutschland. Wir sind in der Zeit von MySpace, daran muss man sich erinnern. Hatten gesehen, was in den USA tatsächlich so auf der Marketingseite und Endkundenmarketing ging, vor allen Dingen in Social Media, was damals hier auch nicht Social Media hieß. Und haben dann aus dem Scheitern, digitale Geschäftsmodelle machen zu können, eine Social Media Agentur gemacht. So 2008 in der 4. Woche nach Gründung. Sind damit ziemlich erfolgreich geworden. Waren dann auch nicht nur die Ersten, sondern auch schnell die Größten in dem Ganzen. Und 2014, ich weiß noch ziemlich genau, habe ich Christoph Franz begleitet, damaliger Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, beim DLD und saß so 1,5 Tage neben ihm, um das so für ihn einzusortieren und irgendwie zu kommentieren, er war auch auf der Bühne. Und der war dann derjenige, der tatsächlich machte, dass wir wieder zurückgingen zu dem, was wir immer wollten. Er sagte, naja, sagen Sie doch mal, was diese digitalen Geschäftsmodelle für die Lufthansa heißen. Und so ist das eben heute auch. TLGG ist eine Unternehmensgruppe, sind inzwischen 3 Unternehmen. Wir haben nach wie vor die Agentur, digitale Kommunikation, digitale Plattformen und haben obendrauf einen Consulting gesetzt, also wirklich Vorstandsberatung in digitalen Geschäftsmodellen, digitalen Einheiten, Prozesse, Strukturen, IT-Transformationen, also wirklich das ganze Thema rund um, wie kann ich Technologie und Software induziert eigentlich Geschäftsmodelle aufbauen, Wettbewerbsfähigkeit erringen, machen das auch ziemlich weltweit. Wir sitzen inzwischen in Berlin und New York, haben eine kleine Dependance in Detroit für den Kunden Ford, für den wir auch viel machen. Und sind so 200, ich weiß nicht, 30 Leute vielleicht, das mal mehr, mal weniger, also ja, 230 ist, glaube ich, gerade die richtige Zahl, die das aus diesen beiden Standorten machen, haben auch mal ein Pop-up-Büro in Bogota gehabt, wo auch gerade eine Kollegin von uns ist, weil Kolumbien in Lateinamerika dann irgendwann ziemlich einen Digitalisierungsschub hatte, also wirklich tatsächlich das große Ganze rund um Digitalisierung für Blue Chips.
Ja. Und ihr seid auch inzwischen Teil eines großen Netzwerks, ne? Das, glaube ich, ihr habt die Agentur verkauft 2015, habe ich irgendwo gesehen. Und ein bisschen Internationalisierung,
Wir gehören zur Omnicom Group. genau, die uns in New York sehr geholfen haben. Also die Idee war tatsächlich nicht die Firma zu verkaufen, das haben wir dann gemacht, sondern tatsächlich einen strategischen Investor an Bord zu haben, der, ich glaube, die Wahrheit ist sowas wie in 120 Ländern auf der Welt vorhanden ist und überall über Infrastruktur verfügt. Deswegen können wir auch so Sachen machen wie mal ein Projekt in Singapur, weil die Infrastruktur der Gruppe ist dann immer schon da.
Ja, ich glaube, wenn dein Ziel gewesen wäre, die Firma nur zu verkaufen, wärst du auch schon längst ausgestiegen und wärst nicht noch dabei gewesen.
Ich bin jetzt, glaube ich, in Jahr 5 nach Verkauf noch mit dabei.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, interessant, wie du beschreibst, dass du eine ursprüngliche Idee gehabt hast, deren Zeit noch nicht gekommen war, ne? Damals, da war
aber sowas von gar nicht. Also es war wirklich so ein, es gab niemanden, der verstand, was wir eigentlich tun wollten. Also dieses ganze Thema, Konzerne verdienen irgendwie mit Internet, wie auch immer, dann Geld, das war, da guckte man, wurde man nur komisch angeguckt für.
Ja, wann glaubst du, war dieser große Tipping Point, wo da dieses Umdenken stattgefunden hat, wo das irgendwie im Leuten klar geworden ist?
Es gab so zwei Momente. Ich glaube, viel Unterschied machte die René Obermann Telekom. Wir alle erinnern uns, René Obermann hat da schon für den deutschen Markt wirklich viele Impulse an, wie funktionieren digitale Geschäftsmodelle, gerade für die Telekom gesetzt. Und dann irgendwann, ja, es war so in den irgendwas zwischen 2012 und 2014 wurde das eben immer evidenter aus so einer Portfoliostrategie. Also daher kam ja auch Christa Franz und dann später Carsten Spohr und Simone Menne, mit denen wir das dann weiter betrieben haben, nachdem er die Lufthansa verlassen hatte. Diese Idee von, ach guck mal, es gibt digitale Reiseplanung, Reisebuchungsassistentin wird ersetzt durch einen Algorithmus. Das wurde relativ offensichtlich, dass da viel Geld auch abseits von wir fliegen von A nach B in dem Spiel war. Und ich glaube, Automobil sprang dann als nächstes drauf. Also die nächste Welle war in Deutschland dann, und wir waren da noch sehr deutsch, viel so die ganzen Mobilitätsthemen, Shared Mobility und ähnliches. Und das war dann, ist ja wie immer in Deutschland, die Automobilindustrie ist so ein bisschen der Herzschlag. Dann normalisierte sich dieser Gedanke von digitale Erlöse sind was Realistisches.
Hast du im Laufe der Jahre viele Touchpoints mit der Logistikbranche gehabt?
Unfassbar viel. Also so, weil am Ende ist ja alles, ich habe gestern gerade mit einer Kollegin von dir gesprochen, Logistik ist ja immanenter als je zuvor. Also so, wie wir jetzt hier alle zu Hause sitzen und ab morgen dann auch nicht mehr in die Fußgängerzone gehen, was ich auch heute nicht tue, aber macht eben das am Ende der Kurierfahrer vom Essensservice, Last Mile Logistik, Volt oder Lieferando oder was auch immer die Präferenz ist, über die Amazon Lieferlogistik. Also du hast ja Logistik noch nie fühlbarer gehabt, und so haben wir eben tatsächlich, also angefangen tatsächlich auch in den frühen 2010ern, so das ganze Thema aus den Automobilkonzernen gesehen. Also erinnerst dich vielleicht, es gab ja relativ viele dieser Initiativen in den Kofferraum liefern lassen und ähnliches. Haben für Schmitz Cargo Bull dann, das ist noch nicht so lange her, 2018, Kubik X angefangen aufzubauen. Also tatsächlich die Fragestellung, wie sehen eigentlich digitale Geschäftsmodelle für den größten Hersteller von Trailern aus? Mhm. Und was passiert da mit digitaler Wertschöpfung? Und haben dann auch viele Operator gesehen. Ich habe viel mit Kühne Nagel, mit denen wir auch eine Konferenz zusammen zur Zukunft der Logistik gemacht haben, gearbeitet. Ich würde sagen, eigentlich alle Stufen, gerade im Moment wirklich viel so Last Mile. Also dieses ganze Thema von, wie kommt denn in einer Stadt das Paket zum Endkunden oder die heiße Lieferung von Essen oder, ich weiß nicht, Gorillas, was du vielleicht gesehen haben, Lebensmittel in 8 Minuten zu jemandem, nachdem er die bestellt hat. Das sind so die Fragen, da sehen wir gerade sehr, sehr viel von.
Ja, hast du sicherlich auch beobachtet, Flaschenpost und die Akquisition von Oetker. Ja, ähnliche Geschichte.
Und damit hast du halt wirklich so von der Langstrecke und gekühlten Erdbeeren bis zu ihrer Auslieferung dann eben hinten habe ich wirklich alles mal angeguckt.
Ja, ja, die Frage war auch ein bisschen falsch. Ich habe gefragt, ob du Touchpoints mit der Logistikbranche hattest. Und erstens gibt es eigentlich gar nicht mehr die Logistikbranche. Die ist inzwischen so aufgeweicht, dass man nicht mehr von der Transportbranche die Logistik, die Waren von A nach B transportiert. Das ist ja komplett aufgeweicht. Die Grenzen.
Ja, und Und auch in Geschäftsmodelle aufgegangen. Also wir haben vor, ich würde sagen, das ist so 4 Jahre her für Celesio, die damals noch Celesio hießen, heute sind sie McKesson Europe, so dieses ganze Thema mal betrachtet, was können die eigentlich mehr in Pharmaversand und Pharmahandel als Amazon, wenn die jetzt entscheiden würden, in Medizinprodukte zu gehen. Was du eben siehst, ist tatsächlich, das ist ja auch das, was ich auf dem BWL-Kongress gesagt habe, viele dieser Geschäftsmodelle und dadurch ist es eben, gibt es eben dieses Logistik mit dem Man in the Van nicht mehr so, sind eben B2B2C-Geschäftsmodelle, an denen am Ende die Verhaltensveränderung des End-End-Konsumenten dann rückwärts durch die gesamte Logistikkette wirkt und sich integriert und das Modell verändert. Ja. Und davon sehen wir eben tatsächlich unglaublich viel. Aber immer eben verbunden oder häufig verbunden mit einer Veränderung des Endkonsumentenverhaltens oder Bedürfnisses.
Ja. Ja, dein Verweis auf die Präsentation, die du auf dem Deutschen Logistikkongress gehalten hast, die ist sehr, sehr, sehr treffend, denn das war die Inspiration, auch mal ein längeres Gespräch zu führen. Das war so ein bisschen die 15 oder 18 Minuten Druckbetankung, die du da geliefert hast. Ich glaube, da warst du der schnellste Sprecher von allen. Du hast am meisten Insights pro Minute geliefert. Da musste ich mal ein paar Mal auf Pause drücken. wer sich das nochmal anhören will, das gibt's als Replay auf der bvl.de-Seite, wer da nochmal reinschauen will. Aber seid bereit, auf die Pause-Taste zu drücken, damit ihr alles mitbekommt.
Es musste viel Content in wenig Zeit verarbeitet werden. Man könnte ja auch sagen, man hat mir einfach so wenig Zeit gegeben.
Ja, dann fass doch mal kurz zusammen. Was war denn deine Hauptthese des Vortrages?
Ich glaube, es setzte am Ende auf so 3 Sachen auf. Thema Nummer 1 haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist dieses ganze B2B2C-Thema. Also Logistik wird nicht mehr eine reine B2B-Industrie bleiben, sondern sich eben tatsächlich am Endkundenbedürfnis orientieren und davon sehr getrieben werden, wenn es nicht schon lange durchgesetzt ist. Ja. Thema Nummer 2, auch das ein bisschen ein Last-Mile-Thema, aber auch ein Long-Distance-Thema. Das ganze Thema Innovation wird auch die Assets selbst treffen. Also da sind wir irgendwie bei Level 4, 5 Autonomie in den Transportgeräten. Da sind wir bei der großen Frage, wie fliegende und fahrbare Drohnen in Innenstädten oder auf dem Land die Delivery übernehmen werden. Da gibt's ja relativ viel in China. JD macht da gerade vor allen Dingen mit so kleinen rollenden Robotern und dem Ziel, dass jeder Mensch höchstens 200 Meter von so einem rollenden Roboter weg ist, viel. Ich glaube auch, dass da mehr kommen wird oder schneller kommen wird als fliegende Drohnen. Und dann letztlich, und ich glaube, das ist so ein bisschen die entscheidende Aussage, die gar keine Logistikaussage ist, sondern eine deutsche Aussage. Wir müssen an einem Punkt kommen, auch in der Logistik, so dieses Gegeneinander von Mensch und Maschine immer so abzufeiern. Also ja. nicht Algorithmen und der Computer wird den Menschen ersetzen, sondern ergänzen und erweitern. Und wenn man sich mal so einen Disponentenarbeitsplatz angeguckt hat, dann weiß man, dass der sich wünscht, dass besseres Computing an seinen Arbeitsplatz kommt und er auf weniger als 8 Bildschirme gucken muss. Also das sind so die 3 Sachen, die ich mir im Kern angeguckt habe, mit dann eben tatsächlich Detailausprägungen. Viel an Sustainability Lieferkettentransparenz, Lieferkettenmessbarkeit war da noch drin, aber das hat auch eben sehr viel mit Algorithmik in der Logistik zu tun.
Ja, wie stehst du denn zu der Einsicht, dass, wenn du mal diese, zumindest 2 dieser Themen, also das B2B2C-Geschäft und auch Innovation in Assets, dass da, wenn es um Drohnen und solche Dinge geht, dass das meiste Interessante nicht unbedingt in Deutschland passiert, sondern die großen B2B2C-Plattformen, eher US-getrieben, auch viel Asien-getrieben und, ja. und Drohnentechnologie und so weiter, passiert in anderen Ländern? Was?
Leider gibt es da eine ganz kurze Antwort drauf. Ja, ist so. Ja. Also man kann jetzt eine Sache nicht sagen. Wir haben zwar immer noch die größten und innovativsten Logistikunternehmen hier bei uns, aber selbst die, wenn man sich beispielsweise mal die Kühn- und Nagel-Strategie anguckt, die ja mit Temasek in Singapur viel machen, machen ihre innovativsten Sachen häufig nicht hier. Mhm. Wir sitzen hier nicht im Hort der Innovation gerade und das gilt es dringend umzukehren. Meine große Hoffnung ist, dass der Push, den wir gerade sehen, deswegen ist Last Mile auch so interessant, gerade über das ganze Thema Smart City, Mobility Hubs, CO2-neutrale Innenstadt oder dynamisches Pricing von Innenstadtzugang, wirklich nochmal hier sehr Druck auf Innovationen machen wird. Ansonsten ist schon immer interessant zu beobachten, das gilt für die USA im Übrigen auch, wie traditionell, klassisch und hoch zersplittert die deutsche Logistikindustrie ist. Das war auch was, was ich irgendwie, wie viele Stufen so eine Lieferkette hat und den wievielten Sub-Unternehmer man dann noch integriert, das war auch ein interessantes Learning für mich.
Ja. Und das, die Aussage, dass das alles woanders stattfindet, auch nicht ganz stimmt, wenn du zum Beispiel mal schaust, was Debbie Schenker mit Volocopter zum Beispiel machen, interessante Dinge.
Ja, also es ist ja auch zum Teil einfach festzustellen, dass die Innovation in Deutschland stattfindet. Ich sitze ja bei Lufthansa im Lufthansa Innovation Hub nach wie vor. Deren Analyse sagt, wir werden schon die Innovationstreiber sein bei dem ganzen Thema Flugtaxis und VTOL. Wir werden aber nicht die Nutzer sein. Also wir kommen dann wieder in so ein Phänomen, wie wir es ja beim Transrapid schon mal gesehen haben. Erfunden hier, genutzt eher nicht.
Wenn ich jetzt mal in eine Situation versetzen würdest, du als Digitalexperte, der schon in verschiedensten Unternehmen tätig war und Unternehmen beraten hat, der die Digitalisierung aus dem FF kennt, der in den Vorständen unterwegs ist, wenn jetzt jemand sagen würde, von großen Logistikdienstleistern, lass mal Karl Gernert nehmen, von Kühn und Nagel, den der auf der Bühne gesehen hast in Berlin.
Spitzenmäßiger Typ übrigens.
Ja, auf jeden Fall. Wenn der zu dir sagen würde, komm Christoph, komm mal für ein Jahr rein hier und übernimm mal den Job. Mach mal ein Jahr den Job des CEOs von Kühn und Nagel. Wie würdest du an die Sache rangehen? Wie würdest du anders denken?
Harte Frage, aber Kühn und Nagel ist tatsächlich gar nicht auf so einem schlechten Weg. Was ich machen würde, ist in der Tat wirklich vor allen Dingen stark in Softwarekompetenz investieren. Weil du kommst ja dahin, und warum ist das alles so schwierig? Es sind halt hart aus der echten Welt, aus Hardwarekompetenzen getriebene Unternehmen mit einem klassischen Wertekorsett, was eben genau daherkommt, was so ein klassisches Unternehmen in der Logistikwelt nah oder fern häufig nicht ist, ist ein Tech-Unternehmen. Ja. Und das wäre wahrscheinlich so wenn es so eine Richtung gibt, die ich drehen würde, dann tatsächlich dieses, ich würde ein Tech-Unternehmen mit Logistikkompetenz draus machen und nicht ein Logistikunternehmen, das auch irgendwo Tech hat. Weil du kommst eben dahin zu sagen, da wo zukünftig Wertschöpfung ist, also bei dem ganzen Thema Automatisierung, bei Zollpapierautomatisierung, Tracking und Tracing von irgendwelcher Ware, bei Sichtbarmachen von CO2-Ausstoß und Kompensation dessen auf Lieferketten und so weiter und so fort. Immer wird Software dir eine Softwarefähigkeit dir einen strategischen Wettbewerbsvorteil geben. Da kannst du noch gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, an welcher Stelle wird es morgen machen, dass man mit meinem von mir geführten Kühn und Nagel dann Geld verdienen kann. Ich wüsste aber, dass Softwarekompetenz sich immer umsetzen lässt, gerade wenn du ein Forwarder bist, Automatisierung zur Effizienzsteigerung und Lieferkettentransparenz, um neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln zu können. Das wäre tatsächlich das Feld, in das ich am stärksten investieren würde, ganz klar. Also ein Tech-Unternehmen draus machen.
Ja, zumal auch die größte Konkurrenz von den etablierten Logistikdienstleistern heutzutage kommt von neuen Logistikdienstleister, die genauso aussehen, wie du es gerade beschrieben hast, aber die es von vorne von Scratch aufbauen können. Wenn du Flexport zum Beispiel anguckst oder einen Sender, die im Prinzip nichts anderes machen als ein traditioneller Logistikdienstleister, aber auf eine völlig neue Art und Weise, in dem die Software und die Daten halt im Vordergrund stehen.
Ne? Ja, und wenn du dir anguckst, was da schon an Effizienzmarge drin ist, also wie viele, wir haben bei Schmitz Cargobull ein Thema angeguckt, ziemlich interessant, und zwar macht es nichts anderes, ziemlich trivial. Es benutzt bildgebende Verfahren, um den Zustand eines Trailers nach der Übergabe bei der Vermietung automatisiert zu erfassen. Ziemlich triviales Problem, glaubt man. Ich habe die Kalkulation mal angeguckt, wie viele menschliche Arbeitszeit 17 Mal um diesen Trailer rumzugehen heute verwendet wird. Da steckt schon in diesem winzigen Case so unfassbar viel Geld drin, was man über Effizienzsteigerung gewinnen kann. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Logistik ist eben, weil es tausendfache Übergaben und Checkpoints und Ähnliches gibt, immer noch eine relativ manuelle Industrie, an der man viel automatisieren kann.
Ja. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu deiner Aussage vorhin, dass du der erste Schritt, den du machen würdest, wenn du so einen großen Laden, einen etablierten Dinosaurier sozusagen leiten würdest, ist mehr Software investieren. Würdest du diese Softwarekompetenzen interne Kompetenzen machen? Also würdest du interne Teams aufbauen, die diese Lösung entwickeln können? Oder würdest du verstärkt mit externen, mit Startups zum Beispiel zusammenarbeiten oder eine Mischung daraus? Wie wäre da dein Einsatz?
Und jetzt kannst du die sehr geekige Antwort finden. Was du ja siehst, es sind zwei Bewegungen. Nämlich einmal, dass du in vielen Bereichen immer stärker Standardsoftware siehst, die du auch nutzen kannst, Standardplattformen. Das würde ich tatsächlich als Leitlinie erstmal einfahren, nämlich überall da, wo sich Standardplattformen entwickeln, auf Standardplattformen zu gehen und nicht selber proprietäre Systeme zu entwickeln. So, das nimmt eine ganze Menge Last aus der internen Entwicklung. Und dann würde ich ganz viel Inhousing betreiben, also Aufbau eigener Kompetenzen, aber immer nach der Logik nur da, wo es wettbewerbsimmanent wirkt. Also nur da, wo ich durch Software einen Wettbewerbsvorteil erringen kann, würde ich selber machen, weil es eben noch keinen Standard gibt. Und da, wo sich ein Standard durchsetzt, immer mit dem Standard gehen. Also eine sehr klare Allokation entlang von selber entwickeln, immer nur da, wo ich mir einen Wettbewerbsvorteil durch Eigenentwicklung generiere. Und ansonsten wirklich vor allen Dingen Bewertungskompetenz für die Grundfrage von, welche Standardlösung setzen wir ein, weil wir uns damit eben tatsächlich Ressourcen sparen können.
Und wenn du hast jetzt schon vielleicht so ein paar Logistikdienstleister von innen gesehen. Sind die aufgestellt für so eine Art von Aufgabe, von so einer Art von Wandel oder was muss da passieren?
Also die Großen sind es immer mehr. Lothar, schöne Grüße gehen raus. Also IT bei Kühne Nagel. Man sieht schon, dass so die Top Ten hat verstanden, welche Rolle IT und Softwarekompetenz mal spielen wird. Du kommst dann aber relativ schnell eins runter, wo du merkst, okay, da ist noch das Suchen, das ganze Thema, welches Transportmanagementsystem benutze ich, was müssen Transportmanagementsysteme eigentlich können, wie funktionieren Handovers und so. Da ist noch viel Suchen, muss man relativ deutlich sagen. Also so ein auch wieder gelernt mit den Schmitz Cargo Bulls auf ihrer QBX-Plattform, so ein Transportakt, bei dem ich, also im B2B-Segment, bei dem ich verstehen will, zu jedem Zeitpunkt, wo ist meine Ware gerade und wer hat sie denn eigentlich, heute noch nicht durchgängig möglich. Und da wird's wirklich große Investitionen, vor allen Dingen im logistischen Mittelstand brauchen. So die globalen Top-Player, auch ein Fiege beispielsweise, investieren natürlich massiv in Startups, massiv in Vorwärts-Rückwärts-Integration in Wertschöpfungsketten. Der Mittelbau der Industrie, den sehe ich dann noch nicht.
Du hast jetzt schon diverse Male den Company Builder von Schmitz Cargo Bull angesprochen. Ist das so vergleichbar mit dem, was Fiege mit was Venture X Ventures macht?
Ja,
also ein interner Company Builder oder was verbirgt sich da genau?
Ja,
da?
Also QBX ist tatsächlich ein Stück QBX weit externalisiert und wird mit Dritten dann finanziert. Was die machen, ist am Ende, man würde sagen, wenn man das wirklich ganz hart nach Definition und Lehrheft sagen würde, ist ein Inkubator für Gründungsideen, die dann mit Partnern gegründet werden. Also es geht wirklich tatsächlich darum, eine eigene Kompetenz aufzubauen in nicht physischen Geschäftsmodellen, sind dann eben digitale, die man inkubiert und mit Partnern zusammen entwickelt. Also so jetzt gerade sind da, glaube ich, drei so weit, dass sie jetzt das Licht der Welt erblicken werden. Und dann steigen tatsächlich immer Partner von Schmitz Cargo mit ein. Schmitz Cargo hatte die interessante Situation, in der Logistik selbst gar nicht so verankert zu sein, aber trotzdem Treiber der Logistik zu sein, weil sie eben die Assets liefern. Ja. Dann kommen eben als Partner Vermieter dazu, Logistiker und andere, mit denen dann die Ideen ausentwickelt werden.
Jetzt ist eben schon mal das Stichwort Mittelstand gefallen und der Vergleich zu großen Unternehmen, du hast gesagt, die sind relativ gut aufgestellt, die haben es begriffen. Mittelstand vielleicht nicht unbedingt. Siehst du das genauso? Ich habe kürzlich gesprochen mit Tobias Rappers. Der führt den Maschinenraum in Berlin, den vielleicht auch kennen könntest.
Kenn ich.
Da sitzt Fiege mit X-Ventures auch mit drin. Und da ist das Ziel des ganzen Maschinenraums ist, diesen Austausch zwischen den mittelständischen Unternehmen, insbesondere Familienunternehmen, zu fördern und auch für Digitalisierungsthemen zu sensibilisieren. Was ist deine Erfahrung mit mittelständischen Unternehmen oder bist du da gar nicht so drin?
Doch, bin ich nicht in der Logistik so sehr, aber viel Maschinenbau und Ähnliches haben wir angeguckt. Am Ende ist es so ein bisschen, ist stark vereinfacht natürlich wie alles, so ein 50-50-Bild. Du hast ja häufig Familienunternehmen, Maschinenraum, man muss es ja auch nochmal sagen, gehört zu Fissmann. Und du hast, Familienunternehmen sind immer dann gut, wenn sie im richtigen Moment den Generationenübergang hinbekommen haben. Fissmann ist ein grandioses Beispiel für. Also die vordigitale Generation an die Nachfolgergeneration übergeben hat. Man kann es zwischen Martin und Max Fissmann schön angucken, wie die das super hinbekommen haben. Da sieht man in Deutschland auch tatsächlich wirklich innovative Unternehmen, die verstanden haben, welche Rolle Technologie und Software für die spielen wird. Und dann hast du die andere Seite, und da ist dann Familienunternehmen manchmal auch negativ. Der alte Patriarch glaubt nicht dran. Und das ist ja häufig ein Patriarch und keine Patriarchin, und geht diesen Weg nicht mit und verhindert dann tatsächlich die nötige Transformation oder verzögert die, das ist wahrscheinlich der fairste Begriff. Und beides hast du gleichzeitig. Also du hast extrem beeindruckende Unternehmen in ihren Nischen, häufig Nischenunternehmen, die sich aufmachen und wie Visma, die ja schon zu den größeren gehören im deutschen Mittelstand, wirklich verstanden haben, welche Rolle Connected Heizung, Connected Wohnen und auch E-Mobility für sie spielen. Und dann hast du andere, wo du das Gefühl hast, ihr müsstet mal, aber richtig viel passiert da nicht. Und das ist wirklich so ein 50-50, erlebst du da.
Ja, und wenn ich jetzt für ein Logistikunternehmen aus dem Mittelstand arbeite, die auf der einen Seite von den 50% sind, auf der Seite, wo vielleicht ein bisschen Widerstand ist, die vielleicht ein bisschen traditioneller sind, wo vielleicht auch ein Generationskonflikt da ist, da macht es vielleicht Sinn, jemand Externes wie euch dazu zu holen, oder? Um so einen Impuls zu geben?
Also in beiden Fällen. Also wir sehen mehr
immer.
Von den...
Es geht immer gut.
Eigentlich immer. um jetzt den Werbeblock hier zu beenden. wir sehen viele von denen, die entschieden haben, dass wir das machen. Also so Andreas Schmitz, um Schmitz Cargobull nochmal zu sagen, kam eben mit so einem, wir müssen was machen und wir wollen was machen. Helft uns doch mal zu gucken, wo vorne ist. So sowas erlebst du relativ oft. Die kulturell nicht wollen, die sehen wir häufig gar nicht, weil die sich mit dem Gedanken nicht beschäftigen. Also du hast schon auch noch Industrien in Deutschland und wie gesagt, es ist nicht Logistik, das ist eher so im tiefen Maschinenbau. Die haben einfach eine Haltung, die ist, wir sehen die Relevanz gerade nicht. Und dann treffen wir die auch nicht. Ich bin ja nicht prophetisch unterwegs und muss jemanden überzeugen. Ja. Wir sehen eher die verstanden haben, da ist irgendwie was und wir müssen das mal für uns sortieren.
Ja. Ja, vielleicht beschreibst du auch gerade bei diesen Maschinenbauern, die irgendwie im Schwabenländle sitzen und da in so einer Nische festsitzen. Für die war das ja auch jahrelang so ein bisschen der entscheidende Erfolgsfaktor, dass sie halt so ingerichtet waren und so verschlossen und so in Kämmerlein da ihre Innovationen vorangetrieben haben in den eigenen vier Wänden, ohne sich groß nach außen zu öffnen, ne?
Ja, und es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die Struktur von Maschinenbau ist. Maschinenbau ist ja ein relativ Patent- und Intellectual Property getriebenes Thema. Das heißt, du verdienst eigentlich dein Geld mit einer Wertschöpfung, die auf Patenten setzt, die du im Innen beschützen willst. Also was baust du? Du baust irgendwie einen hohen Zaun um dein Unternehmen und genau bist das, besonders innen fokussiert. Ja. Wenn du denen sagst, viel der Wertschöpfung ist jetzt eben Ökosystem getrieben und man muss irgendwie Daten teilen, um daraus Mehrwert zu generieren, ist es absolut kontraintuitiv dazu, wie die mal sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Mhm. Und das ist kulturell schon was nicht alle jetzt mal so mitmachen.
Mhm. Ich will nochmal zurückgehen, was du vorhin gesagt hast. Du hast sehr stark über Software gesprochen, als so das erste große Thema, was du dir vornehmen würdest. Wie sieht es mit dem Thema Plattform aus? Auch so ein Teilbereich, wo man sagen könnte, haben die Deutschen ein bisschen den Zug verpasst. Es gibt keine wirklichen relevanten Plattformen in irgendeinem Bereich, weder im B2C noch B2B. Wie sieht es mit Plattform aus?
Ja gut, Plattformen sind ja auch Element von Software. Insofern wären die immer mit gemeint. Es gibt so zwei Antworten darauf. Antwort Nummer eins, ja, Plattformen sind relevant und werden immer relevanter. Und Deutschland ist gar nicht so schlecht, wie wir immer uns erzählen, vor allen Dingen im Bereich B2B-Plattformen. Wenn man sich anguckt, was Gisbert Rühl bei Klöckner gemacht hat, mit den digitalen Fähigkeiten Stahl zu handeln, mit seiner Plattform XOM Materials, dann ist das sicherlich in Europa ziemlich einzigartig. Wenn man sich anguckt, wie Chemondis beispielsweise eine Lanxess-Gründung als Chemieplattform gerade unterwegs ist, dann ist das ziemlich beeindruckend. Mhm. Und da wirst du gerade in dem ganzen Bereich, BASF hat da auch viel gemacht und ist da ziemlich gut unterwegs, da wirst du in dem Bereich Procurement und Sourcing viel gute Beispiele finden, die tatsächlich aus Deutschland sind, erstaunlicherweise. Das sind häufig Nischenthemen, das sind häufig komplexe Themen, so Chemiehandel ist eben tatsächlich nicht ein breites Thema, aber in B2B ist das nicht so furchtbar, wie man immer glaubt. Ich glaube, wo wir dann nicht so gut sind, ist daraus dann Weltmarktführer zu bauen. Also so die Frage, ich diskutiere die mit Gisbert Rühr auch, deswegen kann ich das erzählen, wie wird aus XOM Materials, was ein erfolgreicher europäischer Player ist, als Stahl- und angeschlossene Güterhandelsplattform, ein globaler Champion in diesem Segment, die wäre halt die nächste. Und dann kommst du halt eben schnell dahin zu sagen, naja, das Wagniskapital, wenn Corporates sowas gründen und dann eben irgendwie damit groß wachsen wollen, das ist nicht so einfach zu bekommen hier, wie es beispielsweise im Valley zu bekommen wäre. Also eines der großen Probleme ist wirklich, dass du häufig siehst, dass diese Anfangserfolge, die es dann durchaus sind, in dieser Skalierungsphase plötzlich den Kapitalzugang nicht haben und den Wagemut, um wirklich global zu gehen und deswegen so ein bisschen in so einer mittelgroßen Situation verharren. Das ist kein ultimatives Votum, weil es kann sich in der Zukunft ja ändern, aber es ist so ein bisschen die Beschreibung im Jetzt.
Ist es nur eine Finanzierungssache oder ist es auch ein bisschen einfach eine Art oder ein Mangel daran, groß zu denken? Also wenn ich an Silicon Valley Firmen denke, die denken halt von vornherein schon nicht nur USA oder nicht nur Kalifornien, sondern immer gleich global.
Ja, ich glaube, am Ende ist es ein anderes, also beide Fragestellungen gehen letztlich zur selben Wurzel zurück. Es ist einfach ein anderes Verständnis von Risk-Return. Der deutsche Mittelständler, der da erste Erfolge mit hat, der kommt eben eher von so einem, ja, ich nehme die Spatze in der Hand. Und geht da nicht mal all in und sagt, für Global Domination setze ich jetzt nochmal alles aufs Spiel. Also so, wir haben so ein bisschen, das kann man sich ja tatsächlich auch angucken darin, wie die Startup-Industrie vom Mittelstand gefördert ist, wird immer besser, aber wir haben ein bisschen eine Situation, in der das ja ohne jeden Zweifel große Vermögen, was in Deutschland privat vorhanden ist, eben nicht so riskant eingesetzt wird, sondern lieber mal in der Immobilie, so Betongold ist hier ein gutes Investment. Frühphasen-Startup-Investments sind im Kommen, aber noch nicht in dem Maße gefundet, wie wir das beispielsweise in den USA sehen. Und das ist eben, hat was mit wie guckst du auf Risiko und Return drauf und welches Risk-Return-Profile willst du am Ende akzeptieren?
Ja, das spiegelt sehr gut wider, was ich kürzlich von Pavel Tschuczynski erfahren habe, von Point Nine Ventures in Berlin. Die machen so Frühphase-Investitionen. Der sagte, seine Geldgeber, also die Leute, die hinter den Fonds stecken, sind zum größten Teil aus dem Ausland. Ganz wenig aus Deutschland. Also ja. Kommt das ganze Geld kommt aus dem Ausland und investiert in deutsche Startups. Habe ich ein bisschen überrascht, dass das noch so.
Du siehst es ja auch an verschiedenen Stellen. Lass uns Konux nehmen. Konux ist ein relativ spannendes Startup im Bereich Sensorik und
für Bahn, Schienen und sowas. Ne?
Warten. Ja. Genau, die machen Weichen und gucken eben, wird eine Weiche kaputt gehen, ist die zu kalt, zu heiß, was auch immer. Wenn man sich mal Konux Finanzierungsstruktur in der letzten Runde anguckt, dann muss man eben feststellen, da ist relativ viel Geld von Tencent aus China reingeflossen. Und man sich denkt, Sensorik und Hardware mit einer Analytics-Plattform ist ja ein ziemlich deutsches Mittelstandsthema, aber in der Größe ist dann eben kein Geldgeber mehr zu finden in Deutschland, der dieses Risikoprofil akzeptiert und in sowas investiert. Und davon sehen wir viel zu viel, dass wir unsere Innovation, die hier ja durchaus noch stattfindet, Konux ist ein Münchner Unternehmen, kommt aus Unternehmertum, glaube ich, dann
sehr junger,
eben nicht sehr mehr junger
CEO und Gründer, ne? Ganz junger CEO und Gründer.
Ja. Super Typ, sehr beeindruckend, aber die, ich weiß gar nicht, wie groß die Runde war, ich glaube über 200 Millionen, die hat dann eben nicht einen Pool von Mittelstandsinvestoren gemacht, sondern Tencent aus China.
Was machen eigentlich deutsche Unternehmen wie die Bahn zum Beispiel? Sind die stark aktiv bei der, ich kann mir vorstellen, dass die auch ein Interesse hätten, sowas zu fördern oder nicht?
Doch, die Bahn macht da auch Themen. Also es gibt ja DB Ventures, Manuel Gerres, das ist alles gut und ich tue den Menschen, die ich da kenne, ein bisschen unrecht und rührig. Man hat in Deutschland schon auch ein bisschen das Problem, dass so gerade auch Corporate Venturing häufig einfach too little too late ist. Also so, das ist so, das generiert so eine Innovationspipeline, aber so den 900 Pfund Gorilla, den finanzieren die wenigsten deutschen Corporates.
Gibt es ein gutes Beispiel, wenn du so durch die deutsche Landschaft schaust, Unternehmen, die es richtig machen in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug auf Förderung von Startups und nach außen öffnen, alles, was du so predigst, wer ist da so ein gutes Vorzeigemodell?
Ach, da gibt es gar nicht so viele, so wenig gute Beispiele. Also ich finde zum Beispiel, wir machen viel mit Bosch. Ich finde, im Verborgenen ist Bosch bei dem ganzen Thema Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle ziemlich beeindruckend, auch wenn die an manchen Stellen nicht so glücklich, ich weiß nicht, hier die Coop-Geschichte mit ihren E-Rollern, die hat halt nicht so gut für sie funktioniert, aber da gibt's schon beeindruckende Cases, die sie machen. Das finde ich nicht so schlecht. In der Automobilindustrie kannst du nach Zuffenhausen gucken. Porsche hat ein paar Corporate Startups gebaut, die ziemlich erfolgreich sind und macht da ein paar Dinge relativ richtig. Fissmann hatten wir drüber gesprochen, auch mit ihrem Maschinenraum, mit Investmentgesellschaften, ist nicht so schlecht. Ich finde natürlich, da muss ich jetzt Disclaimer, ich bin hart biased, das, was Schmitz Cargo Bull macht, sehr, sehr gut. Also es ist nicht so, dass es alles irgendwie rauchende Trümmer ist. Du siehst schon so in komplexeren B2B-Themen gibt es Erfolgsbeispiele made in Germany, ganz deutlich. Das große Problem kommt dann immer an den Punkt von, ist es groß genug, ist es ambitioniert genug, wird da der neue digitale Weltmarktführer gebaut? Und da ist die Antwort leider häufig, nö.
Genau. Ja, lass uns mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das war auch ein großer Themenblock im Kongress. Ist auch ein Thema, was, also wirklich eines der Hauptthemen in der Logistik, im Wirtschaftsbereich Logistik. Ja. Und ist auch ein Hauptthema mehr oder weniger für uns in Deutschland hier. Oder vielleicht noch eine Nische, was gut zu uns passt, wo wir auch ein gewisses Standing haben, wo wir Erfahrung haben. Wie schätzt du die Möglichkeiten ein, dass wir da so den ein oder anderen großen Player hervorbringen können, der im Bereich Nachhaltigkeit aus Deutschland irgendwas Globales aufbauen kann?
Sehr, sehr hoch. Also auch da wieder Disclaimer, ich sitze ja im Verwaltungsrat der dunkelgrünen Energiemarke Lichtblick und bin deswegen auf der Endkunden grünen Stromverkaufen Welt tief involviert. Was du siehst, sind so zwei Effekte. Effekt Nummer eins, und es ist was sehr Europäisches, es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, wie relevant dieses Thema ist und dass du es überall gerade diskutierst. Also das ganze Thema Transparenz in Supply Chain, sichtbar machen von CO2-Ausstoß in Kilogramm. Du siehst auch, das ist eher ein Thema, was du in den Nordics mehr siehst. So, es gibt inzwischen sogar die ersten Startups, die soziale Kosten von Produktionen messbar machen und in Produktionsprozessen sichtbar machen. Also was ich glaube ist, da wird sehr, sehr viel passieren. Also das Thema CO2-Accounting ist auf jeden Fall jetzt irgendwie als nächstes dran. Also wir werden sehen, dass jeder, der irgendwann mal einen Endkunden hat, den das interessiert, dass da CO2 vermieden wurde im Produktions- und Transportprozess, auf CO2-Accounting einschwenken wird. Du hast in Deutschland dann noch das ganze Thema, da hat KfW 55, also energetisches Sanieren im Bauen, viel gemacht. Energetisches Sanieren, energetisches Bauen ist ein unglaubliches Thema und treibt das Thema auch auf die Agenda, wird auch da bleiben. Und was du immer mehr siehst, ist eben tatsächlich mit den Leasinggesellschaften im industriellen Kontext, die CO2-Neutralisierung in Produktionen als quasi Sales-Push für Maschinenpark-Erneuerungen sehen und ähnliches. Da sind eine ganze Menge Player, die verstehen, dass das Thema kommt. Ich glaube, der Moment wird ein interessanter, wo dann wirklich ein Markt draus wird. Und ich bin sehr überzeugt davon, Markt machst du am meisten draus, wenn der Endkunde plötzlich anfängt, eine Awareness dafür zu haben, wie viel CO2 hat ein Produkt in seinem gesamten Lebenszyklus denn mal emittiert und anfängt, den Druck zurück in die Gesamtkette zu geben. Und deswegen glaube ich, bin ich überzeugt davon, so dieses ganze Thema Messen, Analysieren von CO2-Emissionen auch in so einem Business Process Mining, wo wir in Europa übrigens auch richtig stark sind,
ja,
wird das erste Thema, Zelonis, Lana Labs, UiPath aus Rumänien, alles relativ relevante Companies. Das wird ein großes. Und dann wird tatsächlich, wenn du es messen kannst und sichtbar machen kannst, dann kannst du es auch tatsächlich adressieren und kompensieren oder echt vermeiden. Das wird ein Thema sein, wo Europa die Chance hat, kann man ja immer nicht bis zum Ende vorhersagen, tatsächlich einen relevanten Markt aufzubauen, bin ich ziemlich überzeugt von.
Ich habe dir schon öfter sagen hören, dass du beschreibst, dass vieles, was den Erfolg von solchen Dingen bestimmt, ist der Endkunde. Und das ist so ein Pull, also der Endkunde hat diese Einsicht, dass es wichtig ist und dann dieses Nachfragen auch bereit ist, höheren Preis zu bezahlen. Aber was du halt auch relativ häufig siehst, ist, dass sowas nicht richtig in Gang kommt und nicht wirklich für einen attraktiven Preis anzubieten ist, wenn zum Beispiel der Gesetzgeber nicht von der anderen Seite her pusht und gewisse, also das ist so die andere Seite, die das Ganze ins Rollen bringt.
Und das hat er ja beim energetischen Sanieren durchaus gemacht. Das ist ja ein regulatorisches Thema. Das ist ja keins, was jemand sich ausgedacht hat.
Elektrofahrzeuge genauso. Ne? Also wenn da nicht der Druck aus der anderen Richtung käme mit Verbieten von Verbrennungsmotoren und so weiter, dann wären wir heute nicht so weit, wie wir jetzt gerade sind.
Ja, ne? Und auf der anderen Seite hast du eben tatsächlich eine klare Marktineffizienz. Es gibt eben heute kein wirklich gutes Produkt, was dir als jetzt mal Privatkunde die Möglichkeit geben würde, überhaupt zu quantifizieren, was du so an CO2 ausstoßt und was denn genau jetzt diese Kiwi, die du gekauft hast, mit CO2 gemacht hat. Und ich, das ist ja am Ende die Kraft auch der amerikanischen Unternehmen, lass uns Amazon sagen, gewesen, dass sie tatsächlich gute Produkte, die sowas adressiert haben, für den Endkunden angeboten haben. Also Amazon hat nicht nur eine ziemlich gute Logistik, sondern sie macht mich irgendwie auch zum Teil dessen. Also es gibt wenig, was saubere Statusabfragen von wo befindet sich meine Ware, wann wird sie ankommen und ähnliches möglich macht. Und dadurch gibt sie mir die Möglichkeit, Druck auszuüben auf den Prozess dahinter. Und eine aufgeklärte Entscheidung zu treffen. Wenn du dieses ganze CO2-Nachhaltigkeitsthema anguckst oder soziale Kosten, dann fehlt es eben genau daran. Es gibt kein Vehikel, kein massenfähiges Vehikel für dich und mich als Konsument zu sagen, ah, diese Kiwi, die verbraucht mir zu viel CO2, ich nehme lieber einen Apfel aus Brandenburg.
Ja, ja.
So, das spürt man so, natürlich, man ist ja nicht bescheuert, und nimmt wohl an, dass der Apfel aus Brandenburg weniger CO2 emittiert. Aber es wird eben nicht habitualisiert, weil ein Produkt das einem einfach erschließbar macht. Und es gibt ja weniger klare Cases, als eine Kiwi gegen einen Apfel zu vergleichen.
Ja, ja, und wenn du noch mal einen Schritt weiter denkst, auch die gesamte globale Lieferkette, ne? Wenn ich mir bei H&M zum Beispiel oder irgendwo bei beliebigen anschaue, wo das hergestellt wurde, unter welchen Bedingungen und so weiter. Und wenn da Transparenz herrschen würde, würde, glaube ich, die Kaufentscheidung in vielen Fällen anders ausfallen, oder?
Genau. Und ich glaube, der das wirklich hinkriegt, das at scale zu machen, also Konsumentenprodukte, die mir helfen, das tatsächlich zu adressieren, der wird dann am Ende den Druck in die Ketten dahinter auslösen.
Ja, ja. Und wenn jetzt jemand zuhört, der die Idee hat, dann können Sie gerne mit Christoph Bornstein und seinem Team zusammenarbeiten. Wie seid ihr eigentlich eher fixiert auf große Unternehmen oder kleine Unternehmen oder eine bunte Mischung?
Nee, wir sind fixiert auf spannende Aufgaben. Also es ist wirklich so, ich komme sehr von der Ecke persönlich, ich setze mir immer so Themen am Anfang des Jahres, die ich unbedingt angeguckt haben will. Und ich mache gerne Projekte, wo nicht irgendwie nur Benchmark zu erzielen ist, sondern wo es wirklich um so diese Frage, das erste Mal in Industrie X möchte jemand was auch immer Digitales tun. Und das führt dann am Ende zu einem Kundenbestand, der relativ bunt gemischt ist. Also ich glaube, also das kann man auch nur ex post sagen, aber so eine Viertelmilliarde Umsatz macht wahrscheinlich der kleinste Kunde von uns. Darunter ist dann häufig auch das Investitionsvermögen nicht da, um wirklich in digital zu investieren. Da ist dann alles wirklich dabei. Also sind auch mal Läden, die haben, weiß ich nicht, 500 Angestellte und nicht 100.000 oder 650.000 wie Volkswagen.
Ja, jetzt ist gerade Anfang des Jahres, wenn diese Episode rauskommt. Das heißt, deine Liste müsste entweder fertig sein oder müsste gerade gemacht werden, wenn du dir so, was ist so ein cooler Bereich für 2021, den du richtig interessant findest, wo du bisher noch nicht drin warst, wo du definitiv mal rein willst?
Ist eine Fortführung von 2020 tatsächlich, weil ein Jahr nicht gereicht hat, es wirklich zu verstehen, Connected Energies. Also dieses ganze Thema von der Erzeugung regenerativer Energie bis zum Verbrauch in meinem Wesentlichen Mobilität, also das, was unser Gesetzgeber Sektorenkopplung nennt. Und die ganze Frage, wie werden Smart Grids aussehen? Wie wird dezentrale Energieerzeugung sein? Was passiert eigentlich, wenn aus Autos, die ja 87% ihrer Lebenszeit rumstehen, Akkumulatoren werden, also Netzwerkstorage? Und wer managt das eigentlich? Das ist sicher etwas, was mich 2021 noch beschäftigen wird, was schon 2020 eine große Rolle spielte. Jetzt kommt erstmal irgendwie so die erste Welle E-Mobility, also Strom nur rein. Spannend wird es halt tatsächlich, wenn bidirektionales Laden mal das Thema wird und so ein Auto eben tatsächlich auf der einen Seite Asset für Mobilität und aber auch Storage sein kann.
Auch super interessant für die Logistik, mit Transportsystemen und mit LKWs. Ja, super interessant. Christoph, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Hat mir immer Spaß gemacht. Du bist immer wieder immer gut für viele Stories und für viele tolle Einsichten. Ich glaube, da war eine ganze Menge dabei heute. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir einen schönen Start ins neue Jahr 2021.
Vielen Dank. Dir wünsche ich auch einen tollen Tag.
Danke dir auch.
Bis dann. Tschüss.
So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Christoph Bornstein von TLGG. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes freuen. Das dauert eine Minute oder so. Ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.